Ja, liebe Gemeinde, liebe Henne, es freut mich, dass du an meiner Demut gearbeitet hast. Der höchste Wert der Menschheit ist die Menschlichkeit. So, Sonntag ist immer Familientag. Wir können familiär und mitmenschlich miteinander umgehen. Die Menschlichkeit hat auch mit Gott zu tun, der ewig schöpferischen Liebe. Gott ist Geist, unsichtbar, wie Werte, Würde, Freiheit. Nur wenn diese unsichtbare, gute Welt weg ist, dann merken wir, es fehlt doch einiges. Un- und Abergeist hat auch Wirkung, guter Geist auch. Geist erkennt man an Wirkungen, die Seele an Gefühlen, den Körper an Symptomen. Alles zusammen bist du. Du bist ein geistig, seelisch-körperliches Wesen. Kein Engel, sondern Geist, Seele in Fleisch und Blut. Für solche Wesen ist das Evangelium geschrieben. Eine gute Botschaft. Da lese ich gleich daraus. Das Wort Evangelium kommt aus dem antiken Sprachgebrauch und hat dort zunächst noch vorbiblisch zwei Bedeutungen. Schlechte Menschen überfielen eine Stadt und es kommt zur Auseinandersetzung. Und deine Freunde versuchen, dich zu verteidigen. An der Grenze tobt die Auseinandersetzung. Wenn du nicht verlierst, kommst du nicht in die Sklaverei. Frauen dürfen überleben, Männer werden nicht umgebracht, Kinder haben eine Zukunft. Und an der Front, ach, wir haben gewonnen, wir haben nicht verloren, schickst du einen Boten in die Heimat, in die geistige Welt zurück und sagst, atmet auf, wir haben gewonnen. Diese Botschaft nennt man Evangelium. Was für eine gute Botschaft, dass alte, gewalttätige Welt dich und die Deinen nicht überwältigt haben. Der zweite Sprachgebrauch von Evangelium heißt, ach, eine schreckliche Regierung. Dieser Cäsar ist ja vom Übelsten gewesen. Was für ein Glück. Er ist gestorben. Aber der neue Prinz, das ist ein großartiger Mensch. Herrschaftswechsel ist angesagt. Es gibt eine neue Herrschaft, die den Menschen dient. Herrschaftswechsel heißt auch Evangelium. Gute Nachricht, die alten Götter funktionieren nicht mehr. Keep cool. Bessere Zeiten kommen noch. Das nennt man auch Evangelium. Aus diesem Evangelium, dem ewigen Evangelium, lese ich zunächst einige Verse. Dann versuche ich, eine kleine Predigt zu halten. Kommt von Lateinisch predicare, man sagt mal was vor den anderen. Und wenn es stimmt, sagt man es nach. Wenn nicht, lass dir selber was einfallen. Predikare, Vorsagen, Preisen. Probieren wir eine Predigt. Keine Vorlesung, ich habe ja keinen Text. Mir wird schon etwas einfallen. Oder wenn mir nichts Gescheites einfällt, denkst du nebenbei selber was Gutes, dann hast du auch einen Predigtgewinn. Aus dem ewigen Evangelium zunächst einige Verse. Dazu stehe ich auf, denn das Christentum ist eine Aufstandsbewegung. Immer wieder stehen wir auf. Niederlage muss nicht Dauergrundhaltung sein. So stehe ich einmal auf und lese etwas vor. Ja, das Anstecken der Aufstand, danke. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, damit er seinen Knechten und Mägden zeigt, was bald geschehen wird. Und er hat es durch seinen Engel, den er sandte, seinem Knecht Johannes gezeigt. Dieser bezeugt, was er geschaut hat: das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi. Glückselig, wer die Worte dieser Prophetie vorliest, und glückselig, wer sie hört und wer an dem festhält, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit der Erfüllung ist nahe. Dann sah ich Johannes, ein anderer Engel flog im Zenit. Er hatte ein ewiges Evangelium den Bewohnern der Erde zu verkünden, alle Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Er rief mit lauter Stimme: Habt Ehrfurcht vor Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Heilsgerichts ist gekommen. Betet ihn an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Ich, Johannes, bezeuge jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört. Wer etwas hinzufügt, dem möge Gott die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Und wer etwas wegnimmt von den Worten dieses Evangeliums, dem möge Gott seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Evangelium des Kyrios Jesus Christus. Liebe Gemeinde, es gibt drei Weisen, mit der Bibel umzugehen. Außer man versucht, sie prinzipiell zu umgehen. Aber sonst gibt es drei Weisen des Umgangs mit der Bibel. An die möchte ich mich und euch zunächst erinnern, ehe wir uns dann noch einmal dem Text genau zuwenden. Die erste Weise nennt man wissenschaftlich Exegese. Ich versuche mit allen Methoden, philologischen und sonstigen Künsten, dieses Buch zu verstehen. Hebe ab Schicht für Schicht. Ich bin ein Exeget, ein Bibelwissenschaftler. Was ist das für eine Form? Wer hat es denn aufgeschrieben? Welcher Evangelist? Wer war der letzte Redakteur? Ein interessantes Geschichtsbuch, je älter, umso wichtiger. Und Schicht für Schicht arbeitest du dich durch diese Geschichten hindurch. Ganz spannend. Da lernst du altes Griechisch, ein bisschen Aramäisch, Hebräisch sowieso, man ist richtig fleißig. Und ist stolz auf die stupende Belesenheit eines anfangenden Wissenschaftlers. Das ist nicht uninteressant, manchmal spannend. Da fährst du auch nach Israel und suchst, ja, wo ist denn dieser Text entstanden? Gibt es da noch Reste? Manche übertreiben es etwas und sagen, ich möchte den Stein finden, den Jesus nicht fand, um sein Haupt hinzulegen. Dann drehst du Steine um und am Abend wenigstens gut durchgeschwitzt. Statt Inspiration, Transpiration, war ein schöner wissenschaftlicher Tag. Man geht exegetisch als Forscher mit den Texten um. Dazu trifft man andere Bibelforscher bei sogenannten Symposien. Jeder bringt seine Forschungsergebnisse mit und abends wird es gemütlich, das nennt man ein Symposium, Sympipten. Man trinkt zusammen. Dir fällt dann nichts mehr ein, du wirkst entspannt. Der nächste Tag, zweiter Tag, Symposium. Und am Schluss, wenn alles klappt, gibst du ein Buch heraus. Ja, ihr merkt, ich schätze das, aber bin auch etwas distanziert. Exegese, Redaktionsgeschichte, Formgeschichte. Vergleichst andere antike Schriften, lernst Keilschriften lesen und übersetzen. Und wenn du nicht aufpasst, bist du alt geworden, aber kein bisschen reifer. Alt werden klappt immer. Weiß und reif werden, wir üben noch. Die erste Weise also, ich werde Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, Religionswissenschaftler. Denn bei diesen Künsten brauchst du gar nichts glauben, musst auch niemanden lieben und Hoffnung ist auch kein Thema. Du merkst, irgendetwas fehlt noch. Also praktizierst du die zweite Weise des Umgangs mit der Bibel, dieser interessanten Bibliothek, sind ja viele Bücher. Eine Zusammenstellung von ganzen Bibliotheken des Orients. Das ist nicht die exegetische Methode, sondern eine sehr persönliche, existenzielle Methode. Hermeneutik, Vermittlungskunst. Was hat denn das für eine Bedeutung für mich? Ich bin da in einem großen Steinbruch angekommen und was ist für mich wichtig? Oder was ist für die Gemeinde wichtig? Wir sind ja alle wichtig. Manche sind auch gewichtig. Dann nehmen sie wieder ab. Also du bist wichtig. Manche werden richtige Wichtigtuer. Also ich bin wichtig. Was ist die Bedeutung? Die Bedeutung ist der Gebrauch. Wie kann ich die Bibel für mich brauchen und nutzen? Mancher Politiker zitiert sie gern auf Stimmenfang. Andere sagen Teufelszeug und fangen so ihre Stimmen. Die zweite Weise des Umgangs mit der Bibel nennt man existenzielle Rezeption. Das ist nicht schlecht. Sie ist ja auch für dich da. So kommst du zu mancher Einsicht, findest Auswege am Ende dieser oder jener Sackgasse und denkst dir, das lohnt sich. Ich werde Religionslehrer oder Lehrerin. Ein anständiger Beruf. Ich suche die Bedeutung. Dann deute ich dahin, dann deute ich dahin. Und das ist unbedeutend. Ach, jetzt fängst du an zu richten. Das können wir in Zukunft brauchen. Und das, oh Gott, versteht eh keiner mehr. Und es wird immer weniger aus dem Buch, was für dich noch bedeutsam ist. Einzige und einzelne Verse, der Rest aber lassen wir es lieber. Die Bibel aber ist so etwas wie eine Partitur. Wenn du manche Noten wegnimmst, es klingt irgendwie nicht mehr so gut. Die Bibel etwas Ganzes, wer da letzter Vers des heutigen Evangeliums versucht, dauernd etwas wegzunehmen, ach, das lassen wir und das verstehe ich auch nicht. Und am Schluss bleibt immer weniger. Naja, auf das kann ich dann auch noch verzichten. Du hast so eine Brille plötzlich auf. Alles ist sehr defizitär, mangelhaft. Note 5, mein Bibelkommentar ist besser als die Bibel. Das erhöht das Selbstbewusstsein und deine Unglaubwürdigkeit. Nimm nicht zu viel weg. Eine defizitäre Pädagogik, immer nur auf Fehler starren, wie man es besser machen könnte. Buße kommt vom Besser, nicht vom Schlechter. Nimm nicht so viel weg, sondern wende dich ganz dem ganzen Text zu. Und füg nicht dauernd so viel hinzu. Unendlich viele Kommentare. Sehr interessant, wenn du Prüfungen machen willst. Ja, jeder Professor, haben Sie mein Buch auch gelesen? Ja, ich bin ja so wichtig. Schon fällst du durch, wieder ein Semester in Sand gesetzt. Füg nicht zu viel hinzu. Evangelium reicht schon. Im Laufe der Geschichte wurde die Bibel viel kommentiert. Synoden, Konzilien, unfehlbare Lehrentscheidungen. Und plötzlich steht der Kommentar über dem Originalton der ewigen Liebe, wie wir Gott nennen. Keep cool. Was ist denn wirklich wichtig und bedeutend? Schau nicht auf den Finger, sondern auf den Mond. Schau nicht auf den Finger des Johannes, sondern auf den unsichtbaren Sinn, das heißt das Lamm Gottes. Also zweite Runde mit Bibel umgehen, ich schätze das, aber es ist nicht alles. Was bedeutet die Bibel für dich? Nimm dich vielleicht wichtiger. Du hast vielleicht viel mehr Bedeutung, als du dachtest. Aber deshalb musst du noch lange kein Wichtigtuer werden. Wie entspannend lernen. Es gibt noch eine dritte Weise, mit der Bibel umzugehen. Da machten mich nicht christliche Bibelwissenschaftler darauf aufmerksam, sondern ein alter Jude, mein Freund Friedrich Weinreb, der am Ende seines Lebens gesagt hat, nach Studium aller heiligen Schriften, der kannte ja auch die anderen Religionen ganz gut, Avestisch, Koran, was man eben so braucht, am Ende aller Studien über heilige Schriften, sagte er vor dem letzten Gottesdienst, nun habe ich erkannt, Jesus von Nazareth ist der in Israel für die Völker erwartete Messias. Boah. Er hat gesagt, was für mich wichtig ist, der konnte die alten Sprachen auch und Kommentare alle gelesen, die bedeutend sind. Das Wichtigste ist, die Bibel zumindest ab und zu ernst zu nehmen als heilige Schrift. Ach wie. Die Bibel ist eine heilige Schrift. Ein inspirierter Text, schwarz und weiß. Wann erlebst du die Bibel als heilige Schrift? Sehr einfach. Wenn sie dir hilft, in die Beziehung zu dem Ewigen, zu dem Heiligen zu gelangen, zu dem unsichtbaren Gott, zu Jesus als dem Heiligen Gottes, dem ewigen Messias. Wenn sie dir wird zum Kraftfeld der Gegenwart des Heiligen Geistes. Sensationell. Beten heißt sich lieben lassen, man gönnt sich ja sonst so wenig. Also, die Bibel als heilige Schrift. Das Heilige ist Tremendum. Plötzlich hast du wieder Ehrfurcht, keine Angst. Ehrfurcht, Respekt, Würde. Das Heilige ist ehrfurchtstiftend gewährend. Mose vor dem Dornbusch. Tremendum et fascinosum hat eine große Faszination. Licht leuchtet. Licht ist anziehend. Du findest deinen Platz in Raum und Zeit in der Welt. Das wäre etwas, die Bibel neu in die Hand zu nehmen, als heilige Schrift. Wie geht man dann mit der Bibel um? Ja, man dankt Gott. Man singt Lieder des Lobpreises. Gott sei Dank. Es gibt nicht nur die Welt als Natur. Natürlich brauchen wir Naturwissenschaftler. So fängt die Bibel an. Bereshit bara Elohim. Am Anfang mögen schöpferische Kräfte und die hindurch Gott. Am Anfang ist jeder Mensch in unserer Gegend ein bisschen mehr oder minder wissenschaftlich an der Natur interessiert. Die Logik des Natürlichen, das ist die Basis. Werd doch erstmal wieder natürlich, nicht gleich übernatürlich, unnatürlich war gestern. Also erster Blick, die Welt, verstehe sie als Natur. Wenn du sie ins Licht hältst, siehst du ihr unsichtbares Wasserzeichen. Ach, sie ist eine Schöpfung. Sie ist eine Gabe für dich gegeben. Du bist ein Geschöpf. Geh kostbar mit ihr um. Du bist ein Geschenk. Ohne Annahme keine Hingabe. Zweite Runde also, die Natur und die entsprechenden Texte, Körper, Geist, Leib zu verstehen. Wir sind geschaffen. Zutiefst ist alles umsonst. Gegeben nicht aus dem Nichts, sondern aus der Umsonstigkeit der Liebe. Welche Tiefenperspektive. Du bist ein Geschöpf, umsonst. Die Antwort auf das Erlebnis eines Geschenkes ist bei uns, wenn wir noch halbwegs gesund sind, der Dank. Kinder halten keine Dankesreden, sie freuen sich über Schokolade. Das ist ihre Weise, ihre Dankbarkeit zu zeigen. Da musst du keine Reden halten. Ach, das kam an, das Geschenk, und gut so. Von der Natur, Durchblick, sie ist Schöpfung. Und wenn du merkst, ja, da und dort, das Geschenk wurde nicht gut gebraucht, ist kaputt gemacht. Wie kann denn die Schöpfung wiederhergestellt werden, sodass die Logik und die Dynamik der Freiheitsgeschichte weitergeht, dass die dämonischen Gottesbilder sich in nichts auflösen? Ach, wer hat Kunde gebracht, wer ist denn Gott? Wie finde ich meinen Platz in der Erlösungsordnung? Du bist doch auch zutiefst erlöst und gerechtfertigt. Gott ist das Ja. Und wo du Ja erlebst, sagst du manchmal auch Nein zu dem, was dir und deinen schadet, den deinen schadet. Wir leben in einer natürlichen Ordnung. Blicke durch. Sie ist tiefer gesehen eine Schöpfungsordnung. Und noch tiefer gesehen eine Erlösungsordnung. Du bist erlöst, gerechtfertigt aus Gnade. Dazu gibt es ein ewiges Evangelium. Das nennt man die Johannesoffenbarung. Dort findest du den Langtext: Was kannst du dem Untergang weihen? Das hat keine Zukunft. Let it be. Das kann untergehen. Brauchst du nicht. Und was hat Zukunft, wie im Himmel so auf Erden? Die Ethik Jesu, die Seligpreisungen ermächtigen dich, ein bisschen glücklicher, ja glückseliger, mit Friede im Herzen zu leben, in dir selbst und mit anderen. Das ist der Sieg, der die untergehende Welt entlarvt hat und überwindet. Der Glaube an den auferstandenen Christus. Neue Erde, neuer Himmel hat schon begonnen. Deshalb feiern wir den Dank, die Erinnerung an die Herkunft Jesu Christi, sein Gedächtnis in der Gegenwart und seine Zukunft und so auch unsere Zukunft. Amen. Prüfet alles, was dich nährt, behaltet.